Die Radio Wissen. Update.
Die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 mittlerweile Ermittlungen eingeleitet wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall.
Sie kamen heute Morgen um 9 Uhr. 50 Steuerfahnder durchsuchten die Zentrale des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt am Main. Einmal mehr ging es um die merkwürdigen Vorgänge im Zusammenhang mit der Vergabe der WM 2006 nach Deutschland. Unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Nicht nur die DFB-Zentrale wurde heute Vormittag durchsucht, auch die Wohnungen von drei der wichtigsten Männer im deutschen Fußball. Dazu gehört der DFB-Präsident und Ex-Vizechef des Organisationskomitees für die WM 2006, Wolfgang Niersbach.
Das Sommermärchen bleibt ein Sommermärchen. Es ist nicht mit unlauteren Mitteln nach Deutschland gekommen.
Durchsucht wurde auch die Wohnung des früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, hier nachgesprochen mit einem Zitat aus dem Spiegel.
Es ist eindeutig, dass es eine schwarze Kasse in der deutschen WM-Bewerbung gab. Es ist ebenso klar, dass der heutige DFB-Präsident davon nicht erst seit ein paar Wochen weiß, wie er behauptet, sondern schon seit mindestens 2005, so wie ich das sehe, lügt Niersbach.
Der dritte Verdächtige ist der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt. Den Grund für die Ermittlungen nennt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, im Rahmen ihrer damaligen Verantwortlichkeiten die Einreichung inhaltlich unrichtiger Steuererklärungen veranlasst und hierdurch Körperschafts- und Gewerbesteuern sowie Solidaritätszuschlag für das Jahr 2006 in erheblicher Höhe verkürzt zu haben.
Es geht um die ominösen 6,7 Millionen Euro, die nach Angaben von Niersbach an den Fußball-Weltverband geflossen sind, um von der FIFA wiederum einen Zuschuss von rund 170 Millionen Euro zu bekommen. Ein Vorgang, den die FIFA bestreitet. Ermittelt wird jetzt, weil der DFB das Geld als Ausgabe für ein Kulturprogramm deklariert und den Betrag steuermindernd geltend gemacht haben soll. Die Vorwürfe der Untreue und Bestechung werden dagegen nicht mehr verfolgt. Allerdings nicht, weil es dafür keine Hinweise gäbe.
Die Vorwürfe sind auch geprüft worden. Insoweit kam die Staatsanwaltschaft aber zu dem Ergebnis, dass Verfolgungsverjährung eingetreten ist.
Die beschlagnahmten Akten und Festplatten werden jetzt ausgewertet. Das kann dauern. Der Deutsche Fußballbund hat am Nachmittag eine Erklärung abgegeben. Darin legt er Wert auf die Feststellung, dass gegen Niersbach, Zwanziger und Schmidt als Mitglieder des Organisationskomitees ermittelt wird. Der DFB selbst sei nicht Beschuldigter des Verfahrens und die Ermittlungen würden, so wörtlich, vollumfänglich unterstützt. Theo Zwanziger wiederum sagte, ihm gehe es gut. Er habe die Steuerfahnder schon früher erwartet.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Hausdurchsuchungen bei DFB-Größen wegen möglicher Steuerhinterziehung beschäftigen auch das Netz. Auf tagesschau.de zeigt sich User sinnvoll entsetzt. Unglaublich. Alle korrupt, von A bis Z. Dass hier die Behörden einfach nur zugeschaut haben? Unerklärlich. Es muss ein Kontrollsystem geschaffen werden, sonst macht hier jeder, was er will. Ein bisschen schadenfroh ist User Bernd 1. Theo Zwanziger hat ja über den Spiegel dieses ganze Thema ins Rollen gebracht, wohl um dem ungeliebten Nachfolger Niersbach zu schaden. Jetzt ist er selbst als damaliger DFB-Präsident im Mittelpunkt der Ermittlungen und das ist gut so. Was die Folgen der Untersuchungen angeht, sind allerdings viele User skeptisch. Verläuft doch eh im Sand, meint Ralf Zimmermann bei Facebook. Und Karl der Kühne kritisiert bei tagesschau.de, jedem kleinen Verein würde man sofort die Gemeinnützigkeit aberkennen. Aber diese Saubermänner des Sports kommen garantiert wieder mit einem blauen Auge davon. Und auch Herr Timm kritisiert. Schnell geschaltet, Staatsanwaltschaft. Waren ja nur 2 Wochen Vorlaufzeit, alle relevanten Dokumente zu schreddern.
Was sonst noch wichtig war?
Die Dresdner Staatsanwaltschaft wollte gegen Pegida-Gründer Lutz Bachmann wegen Beleidigung ermitteln. Wegen dieser Äußerung über Justizminister Heiko Maas bei einer Pegida-Demo in Dresden gestern Abend.
Gewissermaßen sind Sie einer der schlimmsten geistigen Brandstifter in diesem Land, seit einem Goebbels im Dritten Reich oder einem Karl Eduard von Schnitzler in der DDR.
Maas allerdings will gar keine Strafanzeige stellen. Für strafrechtliche Ermittlungen gibt es deshalb keine Handhabe. Richtig so, sagt der Kölner Medienrechtler Ralf Höcker. Er sagt, Bachmann darf das. Das Bundesverfassungsgericht halte die Meinungsfreiheit zu Recht hoch.
Solange es im Meinungsäußerungsbereich bleibt, müssen Politiker sicherlich im Meinungskampf einiges hinnehmen. Erst recht in Wahlkampfzeiten übrigens, dann ist die Schwelle noch mal etwas höher.
Höcker verweist auch darauf, dass sich die Pegida-Gegner kaum anders verhalten. Maas hatte Reden auf Pegida-Demos als hetzerischen Müll bezeichnet. SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi nannte Bachmann gestern einen wahnsinnigen Faschisten. Der Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen, Jürgen Kasek, warnte denn auch vor einer weiteren Verrohung der politischen Kultur. Er sieht in Bachmanns Äußerungen eher eine Schwäche.
Dieser Versuch der immer weitergehenden Radikalisierung dient dazu, die eigenen Anhänger bei der Stange zu halten, weil er mitbekommen hat, dass seine Ausstrahlungswirkung weggeht.
Immerhin rund 8000 Menschen kamen gestern zur Pegida-Demo nach Dresden. Einige hundert demonstrierten dagegen für Weltoffenheit. Die Große Koalition streitet weiter darüber, wie sie mit den vielen Flüchtlingen umgehen will. Im Mittelpunkt immer noch die Transitzonen an den Grenzen. Die Idee ist, ein mögliches Bleiberecht der Ankommenden zu prüfen, bevor sie offiziell eingereist sind. Dann kann man sie leichter wieder abschieben. Und darum geht es, so der Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung Peter Altmaier von der CDU im Deutschlandfunk.
Es gibt eine klare Messlatte und das heißt, werden wir es damit schaffen, ein deutliches Signal zu geben, dass Menschen aus sicheren Herkunftsländern in Deutschland keine Chance haben, erst einmal einzureisen und dann viele, viele Monate lang die Behörden und die Gerichte zu beschäftigen.
Die SPD fordert dagegen weiter sogenannte Einreisezentren. Sie sollen überall im Inland eingerichtet werden. Der Unterschied zur jetzigen Praxis: Flüchtlinge sollen systematischer und schneller registriert werden. Und wer sich weigert, soll bestraft werden. Das heißt, es gibt kein Geld, keine Sachleistungen und möglicherweise auch kein Bleiberecht. Aber, so SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann:
Was wir nicht wollen, ist, die ankommenden Flüchtlinge gleich von vornherein in eine Willkommenshaft zu nehmen.
Übermorgen wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD weiter verhandeln. Der Wirtschaft dauert das alles zu lange. Der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, Ulrich Grillo, verlangte heute schnelle Entscheidungen. Die Unternehmen würden in der Flüchtlingskrise gerne noch mehr tun, aber sie bräuchten die Hilfe der Politik.
Ich sag mal, die deutsche Sprache, die können wir nicht herbeibeten, die muss erlernt werden. Da müssen wir Unterricht schaffen. Wir müssen die Rahmenbedingungen haben, dass wir, wenn wir ausbilden, die Auszubildenden auch bleiben können. Die Unternehmen machen viel, die werden weiterhin viel machen, denn bei allen Risiken, es sind ja auch Chancen. Wir haben 600.000 unbesetzte Arbeitsplätze und die können auch besetzt werden.
Volkswagen droht wegen der Abgasaffäre jetzt auch in Australien eine Sammelklage. Wie viele VW-Besitzer sich beteiligen, ist zwar noch nicht bekannt. Laut der Zeitung The Australian könnten aber bis zu 90.000 Australier VW auf Schadenersatz verklagen. Gestern hat die US-Umweltbehörde EPA neue Vorwürfe gegen VW erhoben. Die Manipulationssoftware soll auch in den größeren 3-Liter-Dieselmotoren der neuesten Modelle eingebaut worden sein. In Tests hätten die Wagen mehr als 9-mal so viel Stickoxid ausgestoßen wie erlaubt. Damit gibt es erstmals auch Betrugsvorwürfe gegen Porsche, das die Motoren zum Beispiel im Cayenne nutzt. Der Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sieht darin eine neue Qualität.
Wenn die EPA hier wirklich recht hat, dann weitet sich der Fall wirklich nochmal ganz beträchtlich aus, weil es dann zum ersten Mal auch Porsche betrifft. Und es viel stärker Audi betrifft, wirkliche echte Premium-Produkte.
Volkswagen weist die neuen Vorwürfe zurück. Bisher hatte der Konzern nur zugegeben, ältere und kleinere Dieselmotoren manipuliert zu haben.
Was noch wichtig wird:
Die groß angekündigte Umverteilung von Flüchtlingen in Europa ist bisher nur sehr zögerlich umgesetzt worden. 160.000 Menschen sollen von Griechenland und Italien in andere Länder der EU gebracht werden. Nach Angaben der EU-Kommission ist das aber erst mit 86 Flüchtlingen geschehen. Für morgen hat Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos angekündigt, einen Gang hochzuschalten. Konkret heißt das, dass 30 Migranten von Griechenland nach Luxemburg geflogen werden. Gleichzeitig kommen auf der Balkanroute jeden Tag tausende neue Flüchtlinge nach Europa. Das Bundeskabinett beschäftigt sich morgen mit der Abschaltung besonders umweltschädlicher Braunkohlekraftwerke und mit der sogenannten Braunkohlereserve. Beides wird im Rahmen des neuen Strommarktgesetzes im Kabinett behandelt. Die Opposition kritisiert, dass zum einen die Energiekonzerne entschädigt werden sollen, wenn sie alte Kraftwerke abschalten, und dass zum anderen einige Braunkohlekraftwerke auch nach der Abschaltung noch für Notfälle bereitgehalten werden sollen. Nach Informationen des WDR könnte die geplante Regelung deutlich teurer werden als gedacht. Demnach kommt eine interne Berechnung der Bundesregierung auf Kosten von bis zu 3,6 Milliarden Euro. 2 Milliarden mehr als bisher veranschlagt.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei nimmt der Druck auf regierungskritische Journalisten zu. Gegen den Chefredakteur und einen weiteren Redakteur des Nachrichtenmagazins Nokta ist Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet Putschversuch. Die beiden Journalisten wurden festgenommen wegen der aktuellen Titelseite des Magazins. Da wurde der Wahlsieg der islamisch-konservativen AKP als Anfang des Bürgerkriegs in der Türkei bezeichnet. Die Polizei hatte gestern die Redaktion in Istanbul gestürmt. Ein Gericht ordnete an, dass die Ausgabe aus dem Handel genommen werden muss. Die Begründung, die Öffentlichkeit, werde durch die Zeitschrift zu einem Verbrechen angestachelt. Während des Wahlkampfs in der Türkei waren die Behörden wiederholt gegen Medien vorgegangen, die Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kritisiert hatten. Bewohner und Aktivisten haben vergeblich protestiert. In Malmö im Süden von Schweden hat die Polizei ein Roma-Lager geräumt. In dem Camp in einem Industriegebiet lebten bis zu 200 Menschen in Baracken, viele seit 1,5 Jahren. Sie wurden mit Bussen weggebracht. Nach Angaben einer dänischen Nachrichtenagentur stellt die Kommune für die nächsten Tage Notunterkünfte bereit und bezahlt dann die Heimreise nach Rumänien. Auf dem geräumten Gebiet sollen angeblich neue Wohnungen entstehen. Der Umweltausschuss der Stadt Malmö hatte die Polizei gebeten, das Lager zu räumen. Vor einigen Tagen hatte die Neue Zürcher Zeitung über das Roma-Camp berichtet und es mit einem Slum verglichen. Demnach gab es da Müllberge und keine sanitären Anlagen. Geschichtsbücher sollen in Südkorea nicht mehr von privaten Verlagen herausgegeben werden. Die Regierung in Seoul hat beschlossen, dass sie diese Aufgabe künftig selbst übernehmen will. Ab 2017 sollen die staatlich verlegten Lehrbücher im Schulunterricht benutzt werden. Die jetzigen Schulbücher sind nach Ansicht der Staatsführung zu links und stellen den Erzfeind Nordkorea zu positiv dar. Die Entscheidung wird von vielen Menschen in Südkorea kritisch gesehen. Sie glauben, dass mit den Büchern die Vergangenheit des Landes geschönt und verharmlost werden soll. Zum Beispiel, wenn es um die Zeit unter Diktator Park Chung-hee geht, dem Vater der aktuellen Präsidentin von Südkorea.
Wissensnachrichten.
Kinder kriegen wir später, haben ja noch ewig Zeit. Das denken sich viele, die heute so zwischen 20 und 30 sind und manchmal sogar noch länger. Wissenschaftler aus Großbritannien liefern aber jetzt insbesondere Frauen ein weiteres Argument für Kinder. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten. Worum geht's da?
Es geht um das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken. Das ist bei Frauen, die ein Kind haben, nämlich um 20% niedriger als bei Frauen, die kein Kind haben. Und mit jedem weiteren Kind sinkt das Risiko weiter um jeweils 7%.
Das klingt gut. Und wie kommen die Forscher auf die Zahlen?
Sie haben Daten aus der britischen Million Women Study ausgewertet. So etwa 8000 von diesen Frauen hatten Eierstockkrebs oder sind im Verlauf der Studie daran erkrankt. Und deren Daten haben die Forscher dann mit gesunden Frauen verglichen und so die Wahrscheinlichkeiten berechnet. Was ganz interessant ist, bei den Frauen, die keine Kinder hatten, sich aber hatten sterilisieren lassen, indem sie sich die Eileiter abklemmen ließen, war das Risiko auch um 20% niedriger. Also kommt es für das Eierstockkrebsrisiko aufs Gleiche raus, ob sich die Frau sterilisieren lässt oder ob sie ein Kind hat. Scheint also etwas damit zu tun zu haben, wie oft es einen Eisprung gibt.
Okay, halten wir fest, Schwangerschaften senken das Risiko, an Eierstockkrebs zu erkranken, aber Sterilisation tut das auch. Und wie bringt diese Erkenntnis die Forscher jetzt weiter?
Naja, also erst einmal haben die Forscher jetzt belastbare Zahlen und sie sagen jetzt, wir müssen weiter forschen, woran das liegt. Was hat der Eisprung mit dem Krebsrisiko zu tun? Warum sind Frauen, die öfter einen Eisprung haben, stärker gefährdet, an Eierstockkrebs zu erkranken? Übrigens ist es auch so, dass die Pille das Risiko senkt, weil die ja auch den Eisprung verhindert. Und auch in der Stillzeit gibt es oft keinen Eisprung. Aber natürlich wollen die Forscher das Risiko auch für Frauen senken, die keine Kinder haben und die Pille nicht nehmen. Und deswegen sagen sie, wir müssen uns die Ursachen genauer anschauen.
Okay, das sollen sie. Wissenschaft kann man ja aber nicht nur für den Kampf gegen Krankheiten nutzen, sondern manchmal auch einfach nur zum Spaß.
Genau, das hat sich ein Informatiker aus den USA gedacht und ein spezielles Computerprogramm entwickelt, das Selfies bewertet.
Was macht jetzt ein gutes Selfie aus?
Auf den besten Selfies war fast immer eine Frau mit langen, offenen Haaren abgebildet. Okay. Das Gesicht wird ziemlich stark ausgeleuchtet und ein Filter angewendet, der Kontraste aus dem Bild rausnimmt. Und was die Position angeht, ist es am besten, wenn das Gesicht etwa ein Drittel des Bildes einnimmt und leicht geneigt ist. Wenn dabei die Stirn abgeschnitten wird, kommt das auch ganz gut an. Und eine Umrahmung kann auch nicht schaden.
Okay, zum Nachlesen haben wir das auch noch im Netz bestimmt. Und jetzt aber noch zu einem anderen Thema. In England wird jetzt eine Kirche mit innovativen Baumaterialien saniert. Was heißt das?
Mit menschlichen Haaren. Also so. Die sollen zusammen mit Mörtel als Fugenmaterial eingesetzt werden.
Wo kommen die Haare her?
Vom ortsansässigen Friseur natürlich, ganz einfach. Der schmeißt die Haare nach dem Schneiden dann nicht weg, sondern spendet sie der Kirche. Was gar keine so neue Idee ist übrigens, denn schon im Mittelalter hat man Haare mit in den Mörtel gemischt, damals allerdings von Pferden. Haare können nämlich gut Feuchtigkeit aufnehmen und wohl auch die Stabilität verbessern, weil sie sich ausdehnen und zusammenziehen und so auf die Veränderung der Steine reagieren können. Und was der Pfarrer besonders toll findet, die Gemeindemitglieder können sich auf diese Art in der Kirche verewigen.
Okay, dann gehen wir gleich mal zum Haare schneiden. Danke, Kerstin Ruskowski.
Wetter.
Der Tag geht fast überall trocken zu Ende. Nur ganz im Westen können am Abend ein paar Tropfen dabei sein. Von da kommen auch einige Wolken nach Deutschland. In der Nacht rutschen dann die Temperaturen unter 10 Grad. Im Südosten sinken sie teilweise auch unter die 0-Grad-Marke. Morgen wird es dann insgesamt etwas wolkiger. An manchen Stellen ist es auch länger neblig. Es bleibt aber noch trocken. Dazu 6 bis 14. Bei Sonne sogar bis zu 18 Grad. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.